Hallo, liebe Fotopodcast-Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fotopodcasts. Heute für euch dabei aus dem etwas höheren Norden von Fulda aus gesehen, der Tino.
Hallo, herzlich willkommen und aus dem von Vechta aus etwas südlich gelegenen Fulda, der Stefan und der Michael.
Hallo, prima. Wir sind wieder da. Ja, Sommerpause ist vorbei.
Wir haben ein kleines Programm für euch heute zusammengestellt. Es gibt eine Hörermail, der Tino hat was zum Thema Schwangerschaftsshooting. Ich werde was darüber erzählen mit Panoramen am iPhone, zur sommerlichen Datensicherung und der Michael zur Musical-Fotografie. Lasst uns einsteigen mit der E-Mail von Christoph, der uns eine lange Mail geschickt hat, in welcher er uns anfragt, ob wir nicht doch auch mal etwas anderes als nur Nikon und Canon besprechen könnten und unsere Erfahrungen darüber berichten können. Und dazu müssen wir sagen, Christoph, das Problem ist, wir haben nun mal nur Canon und Nikon und können über andere Kameras dann nicht im Detail berichten. Das ist kein böser Wille und das soll auch keine Abwertung sein, weil gerade du sprichst hier von den Pentax-Spiegelreflex und Sony-Spiegelreflex-Kameras. Die machen alle wunderbare Kameras, mit denen man hervorragende Fotos machen kann. Da hat man sicherlich technisch alle Möglichkeiten und es hängt wirklich nur am Fotografen, ob das Bild nun gut wird oder nicht. Die geben sich dort nichts, aber uns mangelt es eben an Testgeräten, um darüber auch ausführliche Berichte zu machen.
Dazu kann ich zumindest sagen, Christoph, das kann sich in der nahen Zukunft ein bisschen verändern. Nicht aus dem Gesichtspunkt, dass wir uns jetzt eine Pentax kaufen. Aber mein Lehrauftrag ist dieses Jahr verlängert worden und zwar auf die doppelte Anzahl von Stunden in der Woche. Und derzeit habe ich schon zwei Schüler, die mit Sony Alpha oder zum Teil mit Pentax fotografieren.
Okay, dann macht der Michael also im nächsten Schuljahr sozusagen Live-Erfahrungen mit den Geräten. Wir kennen die Geräte eigentlich auch nur, wenn wir Workshops in dem Studio hatten und jemand bringt was mit und Sony bleibt uns halt immer im Gedächtnis wegen des anderen Blitzschuhs, so dass man das nicht an die normalen Trigger für die Blitzanlage anschließen kann. Michael hat dann aber mal einen Adapter gekauft, so dass man das wieder beibiegen kann. Und ansonsten haben wir da relativ wenig Erfahrung. Aber Michael, dann kannst du dir ja das mal merken und mal gucken, ob du vielleicht einfach mal ein paar Erfahrungen von diesen Kameras, die die Schüler dort mitbringen, hier widerspiegeln kannst.
Sehr gerne, so werden wir tun. Das heißt, in naher Zukunft wird dann immer mal ein wenig aus meinem Erfahrungsschatz mit Pentax und Sony zu hören sein.
Genau, was man auf jeden Fall mal sagen kann, dass an der Qualität auf jeden Fall nicht zu zweifeln ist, der anderen Kamerahersteller und dass zum Beispiel Nikon in seiner Kamera D7000 einen Sony-Sensor einsetzt und dieser Sensor ist ganz hervorragend und relativ rauscharm und ich denke, da ist auch zu erwarten, dass in den künftigen Kameramodellen von Nikon durchaus auch Technik anderer Hersteller enthalten ist.
Ja, und ich denke, das Einzige, was wirklich ein bisschen der großen Fangemeinde von Minolta wehtut, ist die Namensänderung. Also da hat, glaube ich, Sony sich keinen Gefallen getan, den großen Minolta-Fanclub, als sie Minolta gekauft haben, dadurch zu verkraulen und zu verärgern, dass sie es Sony genannt haben. Von daher sind die Kameras noch nicht so bekannt wie andere Marken, aber durchaus qualitativ ebenbürtig.
Wir kennen ja auch eigentlich hier nur den deutschen oder europäischen Markt. Ich glaube, in Asien sieht das teilweise ganz anders aus auch noch. Da dürfte Sony einen stärkeren Anteil, ein stärkeres Standbein am Markt haben. Die sind wirklich auf keinen Fall schlechter. Du fragst ja auch, warum die eine kleinere Rolle spielen als Canon und Nikon. Ich schätze, das ist einfach einmal hier ein Stück weit so gewachsen. Diese beiden Hersteller gibt es einfach sehr lang. Die haben wahrscheinlich in Europa das andere oder bessere Marketing gemacht, andere Produkte rausgebracht. Und wenn man, das kennt ja jeder, einmal viel Geld investiert hat in ein Spiegelreflexsystem, dann wechselt man ungern alles, weil man wieder quasi von vorne anfangen muss, sodass selbst wenn Pentax und Sony jetzt super tolle Kameras auf den Markt bringen, jemand, der im Canon- oder Nikon-Lager ist, nur wegen eines guten Bodies nicht wechseln würde, weil er ja dann viele, viele tausend Euro Verlust einfahren würde. Also denke ich auch, verändert sich sowas Marktanteile in diesem Segment nun nur sehr langsam.
Interessant werden könnte das jetzt bei den spiegellosen Kameras. Und ich habe jetzt auch schon überlegt, für die Hosentasche oder für den Urlaub mir eben eine kleine, kompaktere Kamera zu kaufen, aber eben dann eine kompaktere Kamera mit dem großen Sensor. Und wenn ich mir das neue Modell von Canon anschaue, wäre das durchaus eine Überlegung wert. Ich als Nikonianer, aber da hätte ich dann keine Hemmung. Das Einzige, was mich daran hindert, ist momentan noch der hohe Preis, den diese spiegellosen Kameras mit großem Sensor immer noch haben. Also für den gleichen Preis bekomme ich eine wirklich sehr gute Amateur-Spiegelreflexkamera. Der Stefan hat ja in der letzten Folge von der Nikon 1 berichtet, die hat ja nun einen etwas kleineren Sensor.
Einen deutlich kleineren Sensor.
Ja, aber ich meine, die Kameras mit dem größeren Sensor im Gehäuse einer Kompaktkamera werden immer weiter auf dem Vormarsch sein und ich denke, dass dann auch der Preis fallen wird, sodass die noch günstiger zu haben sein werden. Und bei so einer Kamera wäre es mir auch nicht wichtig, von welchem Hersteller die kommt. Ich muss da keine Objektive wechseln. Das soll einfach eine kleine, kompakte Kamera sein, die ich mit zum Jahrmarkt, mit in Urlaub oder wohin auch immer nehmen kann.
Dazu kann ich auch noch sagen, dass ich diese Woche mich mit Stefan Nitschke getroffen habe und wir haben auf der Burg Fürsteneck einen Fotoplausch gemacht unter Sternenhimmel. Es war wirklich gigantisch schön und es war ein sehr warmer Abend. Er hat sich nämlich auch so eine kleine Spiegellose gekauft und wir haben einfach mal unsere Erfahrungen ausgetauscht und die verschiedenen Kameras aneinander gestellt und ein bisschen geplaudert. Kommt dann in der nächsten Folge.
Jetzt haben wir über Technik geredet. Jetzt wollen wir mal versuchen, wieder das ein oder andere kreative Thema mit in den Fotopodcast zu bringen. Und zwar geht es jetzt um Schwangerschaftsshootings oder auch Babybauchshooting. Das klingt etwas romantischer als Schwangerschaft. Und ich hatte da neulich ein ganz schönes Shooting und wollte mal davon berichten, wie auch die Vorbereitung da aussieht. Ich bin also von einer Bekannten angerufen worden. Ich habe allerdings noch nie ein Babybauch-Shooting gemacht und bin dann erstmal so vorgegangen, dass ich mir Bildmuster aus dem Internet gesucht habe. Wenn man das Wort Babybauch-Shooting, Schwangerschafts-Shooting einfach mal googelt, kommt man auf unendlich viele Fotografien, wo man sich dann selbst erstmal so eine kleine Sammlung anlegt. Ich packe mir dann einen Ordner auf die Festplatte. Und da kommt dann alles erstmal rein und dann suche ich für mich Bildbeispiele aus. Einmal natürlich nach dem Kriterium, was gefällt mir, was mag ich gerne. Möchte ich jetzt auch mehr in die Schwarz-Weiß-Richtung gehen oder soll es farbig werden? Und dann das Zweite ist, was kann ich überhaupt umsetzen? Also wenn ich sage, mir reicht ein kleines, einfaches Studio mit einem relativ einfachen Hintergrundsystem, dann weiß ich, dass ich diese Bilder ganz gut umsetzen kann. Wenn ich sehe, dass da sehr, sehr hoher Lichtaufwand betrieben wird, dann fliegen für mich dann auch erstmal die Bilder schon mal raus und ich versuche eben das zu sammeln, von dem ich denke, das kann ich umsetzen. Und diese Bilder habe ich dann eben auch meiner Bekannten gezeigt, damit sie mal so einen Eindruck kriegt, in welche Richtung das gehen kann. Dann habe ich mir von einer Bekannten ein kleines Studio gemietet. Da entstehen Kosten. Das muss ich im Voraus klären, dass die gleich wissen, was eben neben meinen Kosten noch dann auf die zukommen kann, wenn man eben als Fotograf kein eigenes Studio hat. Zweite Sache, Hinweis an die werdende Mutter bezüglich der Kleidung. Dass man auf den Fotos später keine Abdrücke von irgendwelchen engen Kleidungsstücken sieht. In der Regel finden diese Babybauch-Shootings relativ leicht bekleidet statt, um eben den Bauch auch gut sichtbar zu machen. Und wenn man eben Abdrücke und so etwas vermeiden will, muss man dann eben der werdenden Mutter eben auch Hinweise darauf geben, dass diese engen Kleidungsstücke dann vielleicht mal durch Kleidungsstücke ersetzt werden müssen vor dem Shooting, die eben keine Abdrücke hinterlassen, dass man das am Ende nicht auf den Fotos retuschieren muss, denn das kann eine ganz schöne Arbeit werden.
Ja, was auch stellenweise fast unmöglich ist, dann für jede Reparatur, gerade im Bereich des Stempels, braucht man eine intakte Hautstelle. Und wenn diese hübschen, bauchunterstützenden Schwangerschaftshosen angezogen werden, die mit diesem Gummizug haben, dann gibt das so richtig schön aneinander geriffeltes Muster, wie bei den Herren die alten Unterhosen. Und da was wegzumachen, ist dann wirklich schwierig.
Ja, dann gebe ich noch Hinweise auf Shootingbegleitung. In vielen Fällen sieht man auf Fotos, dass der Ehemann dabei ist, dass der auf Bildern mit dabei ist. Dem muss man natürlich auch noch Hinweise auf Kleidung, auf Abdrücke und sowas geben, dass man den eben entsprechend auch einweist, welche Hilfestellung er leisten kann, wenn es eben darum geht, dass die Haare mal gerichtet werden müssen oder dass irgendein Kleidungsstück gerichtet werden soll. Es ist immer besser, den Ehemann oder den Partner dort dem diese Aufgabe zu übertragen, als wenn man als Fotograf an dem Modell oder an der Frau rumzuppelt. Das ist eigentlich nicht üblich und sollte man dann denjenigen überlassen, die dann dafür zuständig sind. Dann ein Hinweis zu Requisiten. Es werden ja unterschiedlichste Requisiten mit in dieses Shooting eingebaut. Das reicht von ganz klassisch bis sehr kitschig. Oftmals werden kleine Accessoires wie zum Beispiel kleine Kinderschuhe mit eingesetzt oder ja Stofftiere, irgendwas, was das Kind auf den ersten Lebenswochen, Monaten, Jahren eben begleitet, dass das mit ins Bild eingebaut wird. Und es nimmt auch so ein bisschen die Hemmung der werdenden Mutter vor der Kamera, wenn sie irgendetwas in der Hand hat, wenn man es irgendwie ins Bild einbauen kann, steht man dann nicht einfach so gefühlt nackt vor der Kamera, sondern man hat irgendetwas in der Hand, auf das man sich konzentrieren kann, mit dem man arbeiten kann. Das macht das Shooting dann gleich viel leichter. Zur Organisation, man muss sich überlegen, wie lang soll dieses Shooting dauern? So ein Babybauch-Shooting findet in der Regel zu einer Zeit statt, wo die Schwangerschaft schon Richtung Ende geht. Also das, denke ich mal, macht man nicht vor dem 8. Monat. Und das ist jetzt auch ein Zeitpunkt für viele Frauen, wo die sich mal nicht eben 3 Stunden locker ins Studio stellen und posieren, sondern da muss man auch möglichst effektiv alles vorbereitet haben und auch eine möglichst kurze Shootingdauer ansetzen. Auch genau überlegen, welche Motive wollen wir umsetzen. Und dann nochmal der Rückbezug zu den Bildmustern. Sucht euch aus den Bildmotiven, die ihr anbietet, 3, 4, 5 Motive heraus und sagt, die peilen wir an. Wie sieht das Lichtsetup für diese Bilder aus? Was macht mein Modell während der Zeit, wo ich umbaue? Gibt es eine Möglichkeit, sich da irgendwo hinzusetzen, hinzulegen, wie auch immer, dass man da eine Möglichkeit hat, da ein bisschen Entlastung zu schaffen? Ja, bei der Nachbearbeitung geht jeder Fotograf, glaube ich, unterschiedlich vor. Ich mache es so, dass ich die Bilder am Computer alle einmal durchsichte und alle Bilder, die erstmal per se schlecht sind oder qualitativ nicht ausreichen, um dem Kunden die zu überreichen, die sortiere ich aus. Und von den anderen Bildern mache ich Mini-Abzüge sozusagen. Die sind dann lange Kante, maximal 600 Pixel. Und die bekommen dann diejenigen, die ich fotografiert habe, bekommen die per Dropbox zugeschickt. Und die haben dann eben die Bildnummern und können sagen, so, die und die und die Bilder möchte ich gerne nachbearbeitet haben. Auch da müsst ihr euch im Voraus genau überlegen, wie viel bearbeitete Bilder bekommen sie. Wenn ihr gut gearbeitet habt, werdet ihr feststellen, dass diejenigen auch noch gerne ein 5., ein 10. oder ein 15. Bild bekommen wollen. Es gibt immer irgendwelche Bilder, die man auch noch schön findet und da muss man von vornherein sagen, ihr bekommt von mir ein Gesamtpaket. Ich berechne nicht irgendwelche einzelnen Bilder, sondern ich mache mit euch ein 2-stündiges Shooting. Ich weiß, ich habe ungefähr die und die Nachbearbeitungszeit und ich möchte dieses oder jenes Geld dafür haben. Da drin enthalten sind eben so und so viele bearbeitete Bilder. Und wenn dann eben diejenigen wünschen, dass da noch bearbeitete Bilder hinzukommen, dann müssen die eben dazu gekauft werden. Da werdet ihr sicherlich eine Lösung finden. Aber man muss irgendwo seine Arbeit auch eingrenzen. Sonst sitzt man wirklich an der Bearbeitung mitunter sehr lange. Auch in dem Zusammenhang ist es eine Überlegung wert, dass ich vielleicht auch sogar mit den Fotografierten spreche, was will, was darf ich am Bild korrigieren. Und da spreche ich jetzt nicht über Pickel, sondern da geht es eben auch so um zum Beispiel um Muttermale oder wenn ich da vielleicht ein kleines Löchlein vom Bauchnabelpiercing habe, wo jetzt kein Piercing mehr drin ist, soll ich so etwas wegmachen? Soll ich es so lassen, wie es ist? Da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Die einen, die sagen eben, das bin ich halt und ich habe da eben die und die Anzahl von Muttermalen oder ich habe eben dieses kleine Piercingloch da an der Stelle und andere freuen sich halt, wenn sie wirklich ein perfektes Bild haben, wo man auch wirklich wie ein Modell dann auf dem Foto aussieht. Da gehört sicherlich ein bisschen Feingefühl zu und ich glaube, es ist ungeschickt dann der Frau zu sagen, Mensch, du hast aber viele Muttermale, soll ich die mal wegmachen? Auf keinen Fall eben dem Modell signalisieren, so wie deine Haut aussieht oder wie dein Körper aussieht, so können wir die Fotos nicht lassen.
Also das ist wirklich wichtig, weil das kann ganz viel Arbeit machen und man muss es irgendwie thematisieren und sonst würde ich es aber trotzdem, wenn er keinen guten Zugang findet, direkt ansprechen, weil ich hatte das neulich auch und wenn das wirklich weit über 100 Muttermale sind, so ganz kleine, da sitzt ihr ja Stunden, bis ihr das retuschiert habt. Und ich habe dann das so gemacht und habe dem Model Bilder auf dem Kameradisplay hinten gezeigt. Und da hat sie ja selber ihre Muttermale dann gesehen und das war so auffällig und dann hat sie das von sich aus angesprochen. Und wir haben sie dann nicht wegretuschiert. Sie hat sich dafür entschieden, dass sie so ist. War auch geschickt, weil ich hätte sicherlich 3-4 Stunden da dran gesessen, bis ich das alles passend gehabt hätte.
Und in dem Zusammenhang auch nochmal die Anzahl der Bilder. Wenn ich eben weiß, ich habe 5 Bilder, die ich retuschieren bzw. bearbeiten muss, dann bin ich doch relativ schnell damit durch. Wenn ich weiß, es sind 10 oder 15, dann habe ich schnell die doppelte oder dreifache Bearbeitungszeit und in dem Zusammenhang ist es vielleicht ganz gut, das anzusprechen.
Du hast gerade noch so schön gesagt, schwangere Frauen im 8. Monat halten dann auch nicht mehr so viel aus unter Umständen. Ich hatte beim letzten Shooting den Super-GAU, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Es war November und die Heizung war ausgefallen.
Ich kam
so eine halbe Stunde vorher und es war einfach richtig kalt in der Halle. Und dann habe ich gesagt, wie die Kundin kam, es tut mir leid, die Heizung ist ausgefallen, wir müssen einen neuen Termin machen. Da sagte sie, nix, jetzt bin ich da, das ziehe ich durch. Und dann haben wir über eine Stunde geshootet und die hat das gnadenlos durchgezogen mit einem Lächeln und Strahlen. Und was ich sagen muss, die Haut sah gut aus, also bei so frischen Temperaturen im Raum. Die Bilder, die waren wirklich klasse. Aber da habe ich den Hut gezogen und die ist nicht krank geworden, die hatte keine Erkältung, nix. Also es gibt auch wirklich ganz, ganz harte. Mir war es eindeutig zu kalt.
Und du warst angezogen.
Und ich war angezogen.
Hinzu kommt natürlich auch, dass ab einem gewissen Fortschritt der Schwangerschaft und wenn wir von dem 8. Monat, sagen wir 36. Woche sprechen, dann ist natürlich auch die Schwangerschaft an sich sehr weit fortgeschritten und der Bauch dementsprechend hat schon seine Form angenommen, bevor er sich senkt, ist also am Höhepunkt seiner Ausbildung, wenn man so möchte, fast angelangt. Dann ist es aber so, dass die Dame auch durch den Bauch, die Schwangerschaft, das Fruchtwasser ein gewisses Gewicht mit sich herumträgt. Das heißt, nicht alle Posen sind auch dauerhaft über lange Zeit zu halten. Selbst wenn ihr eine Pose vormacht und sie bemüht sich und sie geht ins Hohlkreuz und sie setzt den Bauch noch richtig nach vorne, das ist ein Gewicht, was auf ihr lastet. Und ihr müsst einfach auch das Fingerspitzengefühl haben, zu erkennen, wann es zu anstrengend ist, sodass auch einmal eine Pause mit eingeplant werden kann.
Überlegt euch auch im Voraus, was müsst ihr für das Shooting haben? Wie gesagt, einmal die Kosten, die zum Beispiel eben über ein gemietetes Studio entstehen, und dann eben, was ihr dafür haben müsst. Wenn ihr sagt, ich arbeite 2 Stunden hinter der Kamera und dann habe ich aber nochmal, ich sag mal, mit allem, mit der ganzen Arbeit drumherum nochmal 4 Stunden am Rechner, dann habt ihr 6 Stunden gearbeitet und überlegt euch einen Stundenlohn, mit dem ihr dann eure Arbeit gerecht entlohnt seht. Und auch da würde ich einfach mal im Internet mal schauen, was nehmen andere Fotografen dafür. Überlegt euch, wollt ihr einzelne Bilder bezahlt haben oder macht ihr es, wie ich das jetzt eben mal vorgestellt habe, dass ihr sagt, ich mache einen Komplettpreis, darin sind enthalten das Shooting und ihr kriegt alle ausgewählten Bilder eben als Abzug und bearbeitet auf CD und dann könnt ihr euch beliebig viele Abzüge davon noch machen lassen. Das erstmal zum Thema Schwangerschaftsshooting. Stefan, du hast mit deinem iPhone Panoramen gemacht.
Ja, also Urlaubszeit. Wir waren wieder in den Bergen und Berge oben mit freier Weitersicht bieten sich ja an, ein schönes Panorama zu machen. Jetzt kann ich die natürlich mit viel Aufwand, mit der Spiegelreflexkamera, mit einem entsprechenden Stativ und Panoramakopf und was man alles so der hohen Kunst nach machen muss, um ein Panorama perfekt zu gestalten, schon bei der Aufnahme aufzupassen und das nachher am Rechner zusammenzusetzen. Aber das wollte ich nicht. Ich hatte eigentlich eher etwas niedere Beweggründe. Ich saß so schön am Frühstückstisch in Sonne mit Wahnsinnspanorama. Also wir haben draußen gefrühstückt, die Berge gegenüber. Es war nur ein Traum und ich dachte, das schickst du jetzt mal deinen Kollegen nach Hause ins Büro, die arbeiten und die leider nicht diesen schönen Blick haben. Die muss ich jetzt mal ein bisschen neidisch machen und wollte also relativ spontan einfach mal so ein schönes Panorama aufnehmen und habe dann in meinem iPhone gewühlt und geguckt, wie viel 1000 Apps es dafür gibt, also die ich heruntergeladen hatte. Und ich hatte mehrere dabei und ich will über zwei etwas sagen, weil ich die für zwei unterschiedliche Einsatzzwecke ganz passabel finde. Erstens so für das Panorama, um dass ich schnell per E-Mail verschicken will oder auf Facebook hochladen will oder Flickr, weiß ich wie, wo es weniger auf die Qualität ankommt, sondern eher jetzt auf die nette E-Mail zu den Kollegen nach Hause. Da habe ich hier eine kleine App, die heißt Panorama TM. Und die macht Panoramen ziemlich einfach mit schlechter Qualität, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass man groß was einstellen kann. Sie bestimmt auch die Anzahl der Fotos. Man zieht das Ding einfach von links nach rechts durch und ich glaube, nach 7 oder 8 Bildern hört es auf. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Und das ist aber schön, die Panoramen, die da rauskommen, sind relativ klein, also sie sind stark komprimiert. Und ich war in der Schweiz, Ausland. Daten verschicken ist einfach immer noch nicht ganz so günstig im Ausland. Und da möchte ich nach Möglichkeit eben ein möglichst kleines Bild haben. By the way, es hat sich was getan, auch bei diesen Auslandstarifen. Sogar die Schweiz, die ja immer bei jedem Abkommen der EU ihre Sonderregelungen hat, ist da im Moment zumindest bei T-Mobile mit dem Boot, so dass man da 100 MB für 14,95 für eine Woche buchen konnte. Und mit 100 MB kann man dann doch das eine oder andere mal hin und her schieben, hoch- oder runterladen. Aber trotzdem war es mir wichtig, die Daten sollen möglichst klein sein. Und das hat mit diesem Programm wirklich ganz gut funktioniert. Was der nicht so gut hinkriegt, ist der Weißabgleich. Also man kann ja nichts einstellen. Er macht die Belichtung, Weißabgleich, alles selbst. Und die Belichtung ist sogar recht homogen über das Panorama hinweg. Aber Weißabgleich, warum auch immer, funktioniert an manchen Stellen einfach nicht. Und dann sieht man natürlich die Übergänge. Ansonsten ist das Bild eigentlich so komprimiert, dass man das Zusammenrechnen der Übergänge, das Rendern, dass man da die Fehler eigentlich auch gar nicht richtig sieht. Das war die eine Variante, aber davon habe ich echt viele gemacht und habe das dann als Spaß an Leute verschickt. Und das Zweite, wenn man ein bisschen eine größere Datei möchte mit einem bisschen besseren Stitching, dann gibt's das den Klassiker schlechthin, Auto-Stitch. Das gibt's eben auch schon ewig fürs iPhone. Und da kam auch diese Woche jetzt eine neue Version, die noch ein bisschen besser ist im Handling, wo man dann tatsächlich beim Aufnehmen sieht, wo das alte Bild war und wo der Anschluss zum alten Bild ist. So ein bisschen wie bei Photosync von Microsoft. Nur hier ist die Qualität höher, hier kann ich verschiedene Sachen einstellen, ich kann die Bilder geotaggen, ich kann einfach dann auch mehrere Reihen fotografieren, nicht nur das Panorama TM, das lässt wirklich so eine Reihe von links nach rechts zu, das macht man automatisch und bei Auto-Stitch kann ich dann auch meinetwegen 3 Reihen übereinander legen, um wirklich ein Riesenbild zu generieren. Ich kann die Größe des Bildes, was hinten rauskommen soll, vorher bestimmen in verschiedenen Schritten. Das geht dann hoch bis zu 18 Megapixel. Ja, und das macht dann für so ein kleines iPhone doch erstaunlich gutes Stitching. Also man kann es nicht mit der Rechenpower eines großen Rechners vergleichen, aber wenn man dann vor Ort nochmal was haben will, was man nachbearbeiten will und dann erst irgendwie komprimiert und wegschickt und wo das deutlich mit dem Weißabgleich wesentlich besser klappt und eigentlich die Belichtung auch ganz gut aussieht, nachher beim Zusammenrechnen, kann ich das empfehlen. Das sind zwei kleine nette Programme und wer von unterwegs das wegschicken möchte, wären das zwei Empfehlungen von mir. Autostitch 1,59 und Panorama 79 Cent. Also jetzt auch beides keine wahnsinnigen Ausgaben. Und ich habe es mit einem iPhone 4 gemacht. Das heißt, das ist noch auch jetzt eine Kamera, die noch nicht ganz so gut ist. Und Ergebnisse haben Spaß gemacht. Und wie ich an die Arbeit zurückkam, bin ich mit einem Hallo empfangen worden, weil die Leute hatten echt Spaß mit meinen Panoramen und haben ein bisschen Sonnenschein mit in ihren Büroalltag genommen.
Ja, klasse. Und hast du die Bilder schon mal bei Flickr hochgeladen?
Jo, ich habe eine Menge bei Flickr hochgeladen, wobei die sind eigentlich alle für meinen Freundeskreis privat, aber da könnte ich ein paar freischießen mal, dass man sieht, wo die Grenzen da liegen. Wobei man muss ja dann immer noch sagen, wenn man von unterwegs hochlädt, Flickr komprimiert die Bilder ja nachher auch nochmal.
Hm.
Aber da bin ich auch immer ganz überrascht. Die Sachen, die man über die iPhone-App von Flickr hochlädt, der kriegt die Bilder relativ klein, so um 50 kb, je nachdem, was es für ein Bild ist. Jetzt beim iPhone 4. Und die Bilder lassen sich doch ganz ordentlich im Web einfach so angucken.
Ja. Mhm.
Also die haben einen ganz guten Komprimierungsalgorithmus drin. Das gefällt mir für unterwegs, um Daten zu sparen, gerade wenn man im Ausland ist, ganz gut. Ihr könnt es ja euch eigentlich jetzt schon angucken, weil ihr müsstet in meinem Freundeskreis sein, wenn ihr in meinen Flickr-Account geht. Aber ich werde Nummer 1, 2 einfach in die Group zuordnen und öffentlich zugänglich machen. Und dann kann man mal gucken, wo da die technischen Limits sind. Und ein Highlight dieses Urlaubs, das muss ich zum Schluss noch sagen, war, das ist, findet ihr allerdings schon, das habe ich schon in die Fotopodcast-Gruppe reingeschoben, ich habe einen Wahnsinns-Regenbogen gesehen. Einen doppelten Regenbogen. Und er stand im Berg und das war einfach sensationell. Also wir hatten größten Spaß und wir waren leider ein bisschen zu nah dran, so dass, wie es noch stark geregnet hat, ich bin dann rückwärts in den Stall rein, um weiter wegzukommen, quasi um noch den Anfang und das Ende vom ersten Bogen zu bekommen, weil ich nicht mehr Weitwinkel hatte, aber dann, wie es nur noch leicht genieselt hat, bin ich ein bisschen den Berg hoch und es ist ein wahnsinnig schöner Doppelregenbogen, so habe ich das noch nicht gesehen, vor allem, schaut es euch mal an, unter dem ersten Regenbogen, da ist alles hell und da drüber sieht es, und das geht an der Grenze des Regenbogens entlang, wie wenn da ein Scheinwerfer drauf liegt und alles, was dann da oberhalb ist, ist dunkel. Irre. Also, hat mir großen Spaß gemacht.
Schick. Sehr schick.
Ja, das ist so ein Naturschauspiel, das wird dir einfach geboten, da musst du ja Glück haben oder nicht. Und das war aber dann jetzt mit der Spiegelreflex, die habe ich dann noch rausgeholt und bin den Berg hochgerannt. Das war nicht mit dem iPhone.
Ich bin ja auch bei Facebook und ich sehe, es gibt so Tage oder Wochen, da postet der Michael jede Woche oder jeden Tag irgendwelche Musical-Meldungen und da denke ich, bist du vom Fotografieren ganz abgekommen, Michael?
Naja, wenn man das Ganze denn so nimmt, sowohl als auch. Ne? Also, einige der Hörer wissen vielleicht noch, dass ich letztes Jahr schon bei der Päpste mitgewirkt habe, dieses Jahr auch. Allerdings ist dem vorangegangen erst einmal die Fotografie verschiedener Musicals, das heißt in diesem Fall einmal Friedrich, Mythos und Tragödie in Potsdam, was ja sehr unterhaltsam und spannend war. Dann die Päpstin 2012 in Fulda und Rhön Paulus in Dernbach. Diese drei Stücke durfte ich dieses Jahr fotografieren und im Bereich der Musical-Fotografie, gerade für Programmhefte, gibt es halt so ein, zwei, maximal drei verschiedene Vorgehensweisen. Und da will ich gar nicht so sehr auf die Technik eingehen, sondern erstmal überhaupt ja, über den Ablauf berichten. Denn es gibt im Endeffekt dreierlei Möglichkeiten. Die eine ist ein Durchlauf. Das heißt, das Musical läuft von A bis Z einmal komplett durch und in dem Fall die Fotografen, weil einer alleine, der rennt sich einen Wolf, teilen sich dann das Theater auf. In der Regel sind es 3 Stück. Einer in der Mitte, einer vorne links, einer vorne rechts. Die unten synchronisieren sich von alleine ein bisschen. Und wenn man da Teamkollegen hat, die fit sind, in dem Fall darf ich den Uli Meier hier aus Fulda grüßen, mit dem ich das gemacht habe in Potsdam. Und wir hatten beide sehr viel Spaß und haben uns blind verstanden. Dann kann man das super abdecken, von der totalen, wie auch die Porträts, als auch gewisse Bildausschnitte, je nachdem, welche Kamera, wie viele Kameras und welche Objektive man drauf hat. Gut, eine Durchlaufprobe heißt, es ist richtig Stress für den Fotografen, gerade immer dann, wenn er die Choreografie und den Ablauf nicht kennt. Jetzt komme ich aus dem Tanzbereich, für mich ist es dann gang und gäbe, dass ich einen Tag vorher wenigstens schon da bin, mir den Ablauf anschaue und ich sitze dann tatsächlich die gesamte Zeit im Theater und zeichne abends dann im Dunkeln die Choreografien auf, die Auf- und Abgänge, den Ablauf, wo ist welches Szenenbild, dann habe ich es am nächsten Tag ein Stückchen leichter. Das macht nicht jeder Kollege, die wenigsten kommen direkt aus dem Tanzen, von daher ist das so eine Art und Weise, wie ich das mache. Gut, der Durchlauf. Das heißt, man ist wirklich rege am Flitzen und macht dann diese 2,5 Stunden inklusive der Pause, weil auch die Darsteller dementsprechend komplett alles mit durchmachen müssen. Alle Maske, alle Perücken, alle Kostüme, alles muss sitzen, muss passen. Notfalls wird, weil es ja auch ein gutes Stück vor der Premiere stattfindet. Man braucht ja auch noch die Zeit für das Layout und für den Druck. Das muss ja alles rechtzeitig zur Premiere dann da sein. Behelfen sich dann stellenweise mit Klemmerchen, mit Sicherheitsnadeln, mit sonstigen Hilfsmitteln, damit alles sitzt und passt und immer mal kann auch was schief gehen. Es rutscht mal eine Perücke, es wird kurz abgebrochen, die Maske steht die ganze Zeit daneben, springt auf die Bühne, richtet das wieder und es geht wieder von vorne los. Dann haben wir die Möglichkeit einer Stellprobe. Stellprobe heißt, es werden auch in voller Maske und vollem Kostüm die Bilder nur gestellt. Man läuft von Bild zu Bild. Man bleibt stehen, die Hauptbilder, die fotografiert werden sollen, werden fertig gemacht und ja, man ist eventuell sogar ein Stückchen schneller fertig und ist stressfreier als eine Durchlaufprobe. Oder wir haben eine Show, in der nur gewisse Szenen durchgetanzt und dann aus dieser Szene Bilder gestellt werden. Das heißt, wenn der Fotograf vorher die Szene nicht kennt, sieht er sie, versucht sie zu fotografieren. Wenn dann eine Szene dabei war, die ganz spektakulär ist, die man auf jeden Fall braucht, dann geht man zum Regisseur, mit dem man sich nach Möglichkeit vorher schon bekannt gemacht hat. In dem Fall Holger Hauer in Potsdam. Den kennt man vielleicht vom Tatort, von ein paar anderen Produktionen. Ein sehr lieber, netter, ausgeglichener Mensch, der auch mal, wenn er muss, richtig Feuer gibt und die Jungs alle und Damen alle strack stellt, aber genau im größten Stress dann die passende Worte findet, um sie wieder herunterzuholen. Und dann wird halt dieses einzelne Bild oder die einzelnen Bilder werden dann nochmal gestellt und man hat ein bisschen mehr Zeit. Schön ist dann der Unterschied zu dem Pressefotografen oder zu denjenigen, die trotz der Ansage, Fotos sind ausreichend im Programmheft vorhanden, das Fotografieren stört die Künstler oder sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten darum, jegliche Ton- und Bildaufnahmen zu unterlassen, einfach ignorieren und trotzdem weiter fotografieren. Allerdings haben die immer eine starre Perspektive. Direkt aus der Mitte oder aus den Seitenrängen können sich nicht bewegen, so wie wir. Wir dürfen nach vorne, wir dürfen nach hinten, wir rennen auch mal in die Mitte. Wir sind eigentlich wirklich die ganze Zeit voll in Bewegung und dürfen auch in dem Fall auf die Bühne. Auf die Bühne natürlich, da man im Bild steht. Wir können auch wie bei Rhön Paulus dann sagen, halten. Und dann dürfen die Darsteller einfach noch mal ein bisschen stehen bleiben, bis die Bilder, die ich brauche, alle im Kasten sind. Rhön Paulus im Vergleich zu den anderen beiden Produktionen arbeitet mit über 100 Laiendarstellern plus ein paar Profis. Das sind also ungefähr 110, 112 aktiv auf der Bühne. Und die Bühnenbilder sind dementsprechend groß. Wenn man da arbeitet und möchte ein Bühnenbild aus der Totalen, muss man das mal ganz schön weit zurück. Möchte dann aber noch ein paar Close-Ups schießen, muss man ein ganzes Stück weit vor. Und dann stehen die Darsteller 5 Minuten mit den Armen in voller Spannung oben und müssen immer noch lächeln. Das ist ein gewisser sadistischer Drang, den dann der Fotograf hat, sie stehen zu lassen. Nein. Dazu kommt natürlich, eins macht man im Theater für gewöhnlich nicht. Es gibt richtige Lichtkomponisten. Also es ist im Endeffekt ein Tontechniker. Es gibt den Lichtmeister und im Endeffekt, wenn alles zu einer Premiere hinläuft, werden natürlich für die gesamten Szenenbilder einzelne Lichtsituationen einstudiert. Und man blitzt nicht. Also wenn man hier reinblitzen würde, auch den zweiten Vorhang nicht, um eine Bewegung reinzukriegen, im Endeffekt, wenn man tatsächlich fürs Programm Szenenbilder haben möchte, dann nutzt man das vorhandene Licht. Dazu braucht man natürlich dann die dafür ausgelegte Kamera und die dafür geeigneten Objektive. Eins hat es natürlich, in dem Fall der Fotograf, zumindest ein berufstätiger oder professioneller Fotograf, fällt unter die Kategorie Künstler, alle anderen auf der Bühne auch. Man versteht sich relativ schnell. Also ich sag mal, man hat einen guten Draht von einer Richtung zur anderen. Vorne stehen die Darsteller, die ihre Szene leben und machen. Auf der anderen Seite steht der Fotograf, der natürlich den Darsteller optimal ablichten muss, damit er gut im Programm zur Geltung kommt. Also funktioniert nur das eine mit dem anderen und da sind dann die Wege relativ kurz. Man versteht sich sehr, sehr gut. Röhm-Paulus als Beispiel. Röhm-Paulus war ich nicht einen Tag vorher da, denn die Päpstin in Fulda ging bis zum 12.8. Am 12.8. habe ich die Doppelshow gespielt, Mittag wie auch abends. Konnte also nicht in der Rhön sein, um dort mir die Proben anzugucken. Bin am Montag zur Probe gefahren und wusste nicht genau, was mich erwartet, was dann in eine Richtung sehr lustig war. Einen Teil der Darsteller kenne ich schon, also es ist ein Maximilian Mann, Heiko Stang, Elisabeth Hubert. Elisabeth Hubert kennt ihr vielleicht von Tarzan sucht Jane, hat die Erstbesetzung der Jane damals im Fernsehen als Preis gewonnen und ist von dort dann auch in Potsdam gewesen und jetzt nun in Dernbach. Und dann ist es halt einfacher, wenn man die Leute kennt und sagt, Elisabeth, verrate mir doch bitte, was du jetzt machst. Wie ist dein Ablauf dieser Szene? Und dann habe ich es leichter. Und das ist eine Szene, in der sie alleine steht auf der Bühne und singt und sie sagt, gut, ich fange hier oben an, ich gehe hier die Rampe runter, gehe vorne in die eine Ecke, gehe in die andere Ecke und laufe eigentlich auf der anderen Seite der Rampe wieder hoch. Das war ich prima. Dann laufe ich also auf der Bühne einfach mit und kann dann dementsprechend sie ausreichend sowohl im Ganzkörper als auch im Porträtbereich fotografieren. So kam ich dann also auch mit Elisabeth Hubert ins Gespräch, indem ich sie einfach fragte, sag Elisabeth, was machst du denn jetzt genau? Wie ist der Ablauf dieser Szene? Und sie teilte mir einfach mit, welchen Weg sie zu gehen hat, wo ihre Positionen dementsprechend enden und welche Strecke sie dann abläuft und wo sie endet, sodass ich dann einfach begleitend mitgelaufen bin. Das ist bei einer Person dann sehr einfach. Wenn es mehrere sind, dann ist man wirklich als Fotograf immer gezwungen, die richtige Perspektive zu suchen. Das Bild soll ja auch spannend wirken. Das Bild soll einen gewissen Ausdruck haben und es muss die Szene wieder darstellen, sodass der Zuschauer, der das Geld investiert für das Programmheft, auch die Szene erkennen kann. Ja, soweit hatten wir einen sehr lustigen und tollen Tag, in dem Fall in allen drei Fällen. Es ist einfach von Künstler zu Künstler ein sehr nettes und freundschaftliches Verhältnis. Die Bilder sind zum Teil tatsächlich in ein, zwei Facebook-Gruppen zu sehen. Da gibt es immer eine kleine Auswahl von mir, wenn ich einen direkten Bezug dazu habe. Und könnt ihr mal gucken, Facebook gibt es einmal die Päpste im Backstage und es gibt Friedrich Mythos und Tragödie. In den Gruppen könnt ihr euch ein, zwei Bilder mal anschauen und einen Eindruck bekommen von dem, was man so macht. Also nicht nur davor stehen, in der Mitte sitzen und ausruhen, sondern rennen, flitzen, hüpfen, springen, legen. Alles ist damit dabei, um das richtige Foto zu schießen. Und naja, das mache ich nun jetzt schon seit guten 3 Jahren im Bereich Musical und Theater. Und kann ich sagen, es ist wirklich unterhaltsam, abwechslungsreich, stressig, aber macht viel Spaß.
Jetzt könntest du vielleicht noch für denjenigen, der auch mal ja, Musical oder in so einem Theater mal fotografieren will, vielleicht mal so, ja, die so Rahmendaten sagen, wo du sagst, hier, pass mal auf, steig mal mit dieser ISO-Zahl ein oder über der Blende geht gar nichts, dass du vielleicht mal so ein paar Tipps gibst. Wie könnte man da jetzt einmal, um die Kamera schon mal halbwegs ordentlich eingestellt zu haben, in so ein Shooting gehen?
Gut, ich sag mal, vorneweg muss man immer sagen, dazu sollte man sich die Genehmigung holen und nicht heimlich irgendwo mitfotografieren. Denn stellt euch vor, ihr zahlt bei der Stage, das ist so PK1, Samstagabend, 130 Euro. Und da sitzt neben euch einer, der die ganze Zeit mitklickert. Erstens fühlen sich die drumherum gestört und zweitens ist es eigentlich nicht erlaubt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, so etwas zu tun, dann ist es natürlich ganz klar, es kommt immer auf die Szene drauf an. Wo viel Stillstand stattfindet, Dialoge, Monologe, und keine großen Tanzszenen sind, dann liegt so eine Belichtungszeit bei einem 125. Damit kommt ihr gut zurecht. Ist ein bisschen mehr Action, ein bisschen Tanz, dann geht man auf das 160. hinauf. Im ISO-Bereich ist es ganz, ganz schwierig, denn das hängt unheimlich vom Licht ab. Also im Regelfall, in diesen 2,5 Stunden habe ich, ich will nicht lügen, aber ich denke mal locker 100 verschiedene Einstellungen an der Kamera, weil ich immer individuell reagieren muss auf die Lichteinstellung. Manchmal gibt es weiße Spots oder weiße Verfolger. Wenn dazu noch ein weißes Kostüm kommt, ist es unheimlich reflektierend. Und wenn ihr dann die Blende zu weit offen habt, beim jeweiligen ISO, dann ist es auf einmal nur noch weiß und ausgefressen und ihr habt überhaupt keine Kontur mehr in den Gesichtern. Das ist so ein Bild, das nimmt man und kann es in die Tonne kloppen. Dann ist man wirklich am laufenden Band eigentlich immer nur über den Sucher und die Belichtungsmessanzeige im Sucher. Jeder von euch hat im Sucher an für sich unten dieses Diagramm, was nach links geht, wenn es unterbelichtet ist, nach rechts, wenn es überbelichtet ist. Und darüber regelt man über die gesamte Zeit hinweg immer die Blende so, dass es eher ein bisschen unterbelichtet ist und nicht überbelichtet. Also immer so einen kleinen Strich unter dem Mittelwert, dann seid ihr eigentlich im gesunden Bereich, denn die Belichtungsmessung erstreckt sich ja über den gesamten Bereich und nicht in dem Fall, außer ihr arbeitet über Spot, aber nicht über den angfokussierten Bereich. ISO sind tatsächlich, da es nur mit Available Light ist und wenn ihr das Glück habt, und das ist meistens so, dass die Lichttechniker bei den Fotoproben ein bisschen mehr Licht geben als während der normalen Show, dann arbeitet ihr stellenweise zwischen 800 und 2000 ISO. 2000 könnt ihr nur mit einer Kamera machen, die natürlich auch dementsprechend im Rauschverhalten sehr gering auffällt. Dann ist das soweit vollkommen in Ordnung. Hatte jetzt aber auch den Fall, während Röhm Paulus Aufführung war es mehr Licht als während der Fotoprobe. Gibt es auch mal. Das passiert nämlich immer dann, wenn zur Fotoprobe der Lichtaufbau noch nicht fertig ist und man improvisieren muss. Also während der Fotoprobe war ich wirklich bis zu ISO 2000, 2500 unterwegs. Während einer laufenden Show, wo ich dann noch begleitend mit fotografiert habe, ich mit ISO 200 bis 400 unterwegs war.
Können wir doch keinen heißen Tipp geben auf die Standardeinstellung.
Leider nicht in der Richtung. Also von daher, wenn es ganz einfach wäre schön, aber es ist eigentlich eine Sache, die wirklich hochkonzentriert abläuft, wo man zum einen das komplette Bühnenbild mit im Blick haben muss, gerade mal dann, wenn man es nicht kennt, selbst wenn ich einen Tag vorher da war und habe im Dunkeln mitgekriegselt und notiert und hämmer mir das dann tatsächlich rein, kenne ich nur den groben Ablauf und viel kommt dann eigentlich aus der oder durch die Erinnerung des Vortages.
Ja.
Aber sich richtig reinzuhämmern, also ich sag mal, Päpstin letztes Jahr war relativ einfach für mich. Wenn ich 7 Wochen Probenzeit mitgemacht habe, aktiv, und dann fotografiere, kenne ich wirklich jeden Aufgang, jeden Abgang, jede Szene und jeden Standpunkt einer Person. Anders ist es bei einem Stück, das neu ist, das ich vorher mir betrachten konnte, wie Friedrich. Dann kann ich mir ein bisschen Notizen machen. Und Röhm Paulus konnte ich mir gar keine machen. Röhm Paulus musste ich absolut individuell arbeiten. Und wenn ich dann ein Bild gesehen habe, wirklich sagen, Hans, das ist der Dr. Hans Aschenbach, Regisseur, Komponist, Sänger und was ist er noch? Ein Tausendsasser, also wirklich ein Kuriosum in dem Bereich Dernbach. Unterrichtet, also dirigiert Staatsorchester in Asien. Es ist der Mann ist der Knaller. Gut, dann gesagt, Hans, ich hätte gerne nochmal dieses Bild. Oder Hans, kann Conny nochmal vom Tisch gehoben werden? Dann war es wirklich so, dass ich mir da einzelne Sachen noch mit rausgepickt habe, aber wir nur 2 Stunden Zeit hatten. Von angeraumten 2,5 nur noch 2, weil bis das Licht stand, und das war zum Teil improvisiert, hatten wir schon eine halbe Stunde verloren. Das Licht sollte um 16 Uhr, spätestens 17 Uhr stehen. Ich kam um 20 Uhr und das Licht war noch im Aufbau. Also von daher, es ist ein ganz spannender Bereich in der Richtung. Und man hat halt eigentlich in dem Moment auch keine Chance, einen zweiten Take zu machen. Also es geht nicht, dass man sagt, heute Nachmittag haben wir einen Durchlauf gemacht von 2,5 Stunden, heute Abend machen wir noch einen. Dann springt einem jeder Künstler ins Gesicht, wenn die 2,5 Stunden da voll powern. Und es gibt bei einer Fotoprobe keinen, der spart. Weil die wollen ja im Endeffekt, dass sie wirklich gut dastehen und geben richtig Gas. Also die singen, als wenn es die Premiere oder zumindest eine richtige Show wäre. Da wird nichts angedeutet, da wird nicht in der Richtung gespart, weil es soll ja auch authentisch wirken. Und dann ist es eine Zumutung, den Leuten zu sagen, so, jetzt haben wir 2 Stunden gemacht, jetzt machen wir nochmal 2 Stunden. Also man muss sich dessen bewusst sein, man hat nur die eine Chance und den einen Durchlauf. Man kann noch mal 1, 2 Bilder stellen, aber irgendwann ist dann rum. Und dann ist es halt so, dass dann die Bearbeitungen bei diesen Geschichten auch relativ zeitnah sind. Denn ihr müsst euch überlegen, vorneweg laufen Proben. Päpstin sind zum Beispiel 7 Wochen Probenzeit. 7 Wochen Probenzeit für eine Uraufführung. Wenn man sich mit einigen Kollegen aus dem Bereich des Musicals, Matthias Edenborn, der auch bei der Stage schon mal den Kolloch gespielt hat, der bei Wicked schon unterwegs war, der sagt, für eine Uraufführung sind wenigstens 3 Monate. Also wir waren unter 2. Dazu kommt dann die Kostümprobe, dazu kommt die Maskenprobe, dazu kommt die Perückenprobe. Die Schuhe müssen auch noch passen. Also da ist ein Riesenaufwand, der da irgendwo vorneweg schon stattfindet, der dann zur Fotoprobe einigermaßen sitzen muss. Danach kommen noch 2, 3 Hauptproben, dann kommt die Generalprobe und dann kommt die Premiere. Und diese Fotoprobe ist meistens relativ kurzfristig vor der Premiere. Das heißt, man hat auch nicht die Zeit zu sagen, heute fotografiere ich und jetzt habe ich 3 oder 4, 5 Tage Zeit zum Sichten. Nein, das passiert im Regelfall immer direkt hinten dran, wenn man viel Zeit hat, am Folgetag. Ansonsten ist die Zeit da relativ eng gestrickt. Also bei mir war es bei der Päpstin so. Letztes Jahr Päpstin, wir haben 8 Stunden fotografiert Das heißt, 8 Stunden waren wir im Theater, während es nur ein Durchlauf war von 3 Stunden, mit Pausen, mit Umzügen, die nicht geklappt haben, mit sonstiges. Alles das kann ja passieren während der Fotoprobe. Also das heißt nicht ein Durchlauf, der eins zu eins durchläuft, weil dann bräuchte man keine Haupt- und keine Generalproben mehr, wenn schon alles so perfekt wäre. Das heißt, da wird man angehalten, dann hat hier was nicht geklappt, die Szene wird wiederholt. Also das zieht sich dann im schlimmsten Fall auch ein gutes Stück. 8 Stunden Theater, um 10 Uhr waren wir, glaube ich, fertig. Ich bin zur Tanke, habe ein Sixpack geholt und habe mich dann mit dem Produzenten Peter Scholz ins Büro gesetzt bis morgens um 5. Bis morgens um 5 hatte ich meine Bilder gesichtet und hatte dann dementsprechend mein Best-of aller geschossenen Bilder der verschiedenen Szenen, die wir gebraucht haben, rausgeholt, ihm übergeben. Er fuhr zum Layouter. Ich bin nach Hause, habe noch Produkt-Marketing-Aufnahmen gemacht für die Päpstin, habe dann eine Stunde geschlafen, habe am nächsten Morgen weitergemacht, immer noch mit Marketing, Freistellern und Fertigsachen, um den Layouter zu entlasten. Peter Scholz saß beim Layouter, kam dort um 5:30 an, hat bis um 7 gesessen, hat dann 2 Stunden gepennt, während der Layouter durchgemacht hat. Friedrich war ähnlich. Friedrich kam ich Sonntag, habe vorher den 2. Akt am Sonntag schon gesehen, einen Teil des 1. Aktes. Am Montag haben wir fotografiert, allerdings auch erst am Montagabend, weil da die Perücken-, Maskeprobe, Kostümprobe, alles erst vorher noch waren. Und auch hier saß ich bis um 5, während Michael Halbheter durchgemacht hat. Der hat morgens um 10:30 immer noch gesessen, damit er das Programmheft uploaden kann, es noch rechtzeitig in den Druck kommt, vom Druck noch rechtzeitig zum Theater, damit es zur Premiere da ist. Der ist dann auf der Rückfahrt von Potsdam im Auto eingeschlafen. War ihm auch gegönnt.
Eine Sache habe ich noch zu einer alten Folge. Wir hatten damals gesprochen über diese Cloud-Services, dass also nicht nur die bekannte Dropbox eben diesen Cloud-Service zum Teil kostenlos anbietet, sondern dass auch inzwischen Microsoft aufgesprungen ist mit seinem Service SkyDrive. Dazu noch ein Hinweis. Es erschien jetzt im Juli ein Artikel in der Zeitschrift Chip. Der ist auch online verfügbar, den können wir mal verlinken. Da steht eben drin, dass Microsoft systematisch alle Dateien, die man bei SkyDrive hochlädt, automatisch durchscannt und daraufhin untersucht, ob es die Geschäftsbedingungen verletzt. Und in diesen Geschäftsbedingungen stehen zum Beispiel drin, dass Nacktaufnahmen einschließlich vollständiger oder teilweise Nacktaufnahmen von Menschen oder in Cartoons, Science Fiction oder Manga nicht erlaubt sind. So, und jetzt stellt euch vor, ihr habt ein Babybauch-Shooting und da wird also eine Frau mit freiem Oberkörper fotografiert und dieses wird dann als Nacktaufnahme gewertet und Microsoft sperrt den Account. Und über diese Fälle wird eben auch hier im Internet berichtet, dass eben diese Accountsperrung dann ohne Vorwarnung geschieht. Auch wenn man natürlich auf legalem Wege eben SkyDrive nutzt, passt auf, wo ihr die Sachen hochladet. Wenn ihr nämlich euren Account gesperrt bekommt, könnt ihr ganz große Schwierigkeiten bekommen, dass ihr an einen Teil eurer Daten auf einmal nicht mehr herankommt.
Ja, krass. Also in der Hinsicht ist es, glaube ich, ratsam, generell sich immer die
Geschäftsbedingungen
richtig durchzulesen, dass man sich nicht wundert, wenn auf einmal Inhalte nicht vorhanden sind.
Aber da rechnet man eigentlich nicht mit, dass da im Hintergrund so ein Scanner läuft, der die Bilder analysiert und dann eben feststellt, ist da nackte Haut drauf zu sehen oder sowas. Es steht da auch noch weiter drin, dass also erstmal so ein automatischer Scanner da durchläuft, der die Bilder einmal so sichtet und wenn er eben meint, dass es da Material gibt, was eben gegen die Geschäftsbedingungen verstößt, dann muss noch irgendein Mitarbeiter da nochmal schauen und der ist dann für die Sperrung zuständig. Gut. Also das zum Thema SkyDrive.
So, ja, und dann hatten wir ja zu Anfang des Jahres begonnen, unser Hörertreffen in Stuttgart zu bewerben, was am Anfang September stattfinden sollte. Dieses fällt leider aus. In der Richtung bedanken wir uns ganz, ganz fleißig bei Tanja Ganser, die uns wirklich tatkräftig bei der Planung unterstützt hat. Und ich melde mich in den kommenden Tagen nochmal bei dir selber. Ja, ansonsten werden wir die Tradition weiter aufrechterhalten. Es wird irgendwann wieder ein Hörertreffen geben. Hierzu melden wir uns aber dann rechtzeitig.
Okay, das war für heute die Folge 78 vom Fotopodcast. Der Stefan, der musste schon wieder auf Achse, der hat sich schon von uns verabschiedet. Von dem sollen wir einen schönen Gruß ausrichten. Uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt.
Jawohl, so, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage Tschüss.
Ja, Tschüss.